HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name.
Wie wollt ihr sie nennen? Gebt mir einen Namen. Proud Boys. Haltet euch zurück und haltet euch bereit.
Stand back and stand by.
Da muss ich noch auf die Proud Boys zurückkommen. Und zwar ist das ein Unsinn, dass es eine rechtsradikale Organisation ist.
So they are not explicit white supremacists.
Sie treten nicht ausdrücklich als Vertreter weißer Vorherrschaft auf. Stattdessen sagen sie, dass sie die westliche Kultur verteidigen wollen. Und wenn man sagt, meint ihr die Kultur der Weißen, dann reagieren sie mit, schau, du bist der Rassist. Denn Schwarze können doch auch Teil der westlichen Kultur sein.
Wenn jemand der Präsident der USA ist, ist seine Macht total.
In Portland tauchen militarisierte Spezialeinheiten ohne Abzeichen auf. Truppen des Grenzschutzes und Heimatschutzes.
Das ist viel schlimmer als in Afghanistan. Ich werde das Militär schicken und das Problem schnell lösen.
Donald Trump hat es, glaube ich, darauf angelegt, den demokratischen Prozess so massiv zu beschädigen, auch das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu zerstören, dass er gewissermaßen eine Art Bühne baut für das, was vielleicht nach dem 3. November passieren könnte, dass er sich nämlich vielleicht weigert, das Amt zu räumen.
Wenn man den Umfragen traut, wird Donald Trump wohl nicht wiedergewählt. Das hätte auch eine Moderation aus Trumps erstem Wahlkampf vor 4 Jahren sein können. Es kam dann doch alles anders und trotzdem wiederholt sich das Ganze. Mit dem Unterschied, sollte er die US-Wahl in 2,5 Wochen verlieren, dann könnte er andere Wege suchen, im Amt zu bleiben. Das fürchten jedenfalls viele. Und ja, Trump deutet zwischendurch gerne an, die Wahl könne zu seinen Ungunsten manipuliert werden. Kokettiert damit, das Ergebnis dann nicht anzuerkennen. Und dann kämen die rechtsradikalen Milizen gerade recht, die im ganzen Land existieren. Sie könnten sich in einem Fall eines Regierungswechsels ja mit Gewalt entgegenstellen. Im Frühjahr haben Teile von ihnen bereits versucht, die demokratische Gouverneurin von Michigan zu entführen. Trump hat derweil diesen Kämpfern für eine weiße Vorherrschaft immer wieder aufmunternd zugezwinkert, ihre rassistischen Einstellungen verbal bedient. Zuletzt hat er im TV-Duell mit Biden den Schlägertrupp Proud Boys dazu aufgefordert, sich bereit zu halten. Diese Befürchtungen passen zum Bild einer Nation, die ihre Probleme zunehmend mit Gewalt zu lösen scheint. Jedenfalls wurden in den USA in der Corona-Zeit deutlich mehr Waffen gekauft. Oder ist das alles etwas zu viel Alarmismus und die meisten Amerikaner haben die Spaltung satt und sehen sich in der Mehrheit nach nichts mehr als Frieden und demokratischen Lösungen? Diesen und anderen Fragen wollen wir heute in HR2 der Tag nachgehen. Diese Sendung heißt deshalb Haltet euch bereit, Trumps Wahlkampf und der rechte Rand. Und ja, mit dem Wahlkampf wollen wir mal beginnen. Wo stehen die beiden Kontrahenten, Trump und Biden, aktuell? Ein erstes TV-Duell hat es bereits gegeben. Die meisten Beobachter waren sich einig, dass es so etwas Chaotisches und Würdeloses in Sachen Duell in der Wahlkampfgeschichte schon lange nicht mehr gegeben hat. Weil Trump ein zweites virtuelles Duell abgelehnt hat, bekamen er und Biden gestern die Chance, sich einzeln zu positionieren. Es verlief geordneter, aber wohl nicht minder skurril. Claudia Sarre und Katrin Brandt haben beide Kandidaten verfolgt.
Der Abend war erst wenige Minuten alt, da hatten die Faktenchecker schon zu tun. Er habe gehört, sagte der Präsident, dass 85% der Leute, die Maske tragen, sich das Virus einfangen, behauptete Donald Trump in Miami. Das ist falsch. Doch der Präsident ließ sich nicht davon abbringen. Trump war voll im Wahlkampfmodus. Angriffe statt Antworten, Attacke statt Klarheit. Die Wähler durften in seiner Town Hall nur die Stichwörter geben.
Sein Herausforderer Joe Biden wirkte gegen den wahlkämpfenden Trump fast ein bisschen blass. Er musste hin und wieder auf seinen Spickzettel gucken, verhaspelte sich ein paar Mal, wirkte insgesamt jedoch sortiert und in sich ruhend. Seine Meinung über Masken unterschied sich gänzlich von der Ansicht Trumps.
If in fact we wore masks, we could save between now and the end of the year 100,000 lives.
And avoid lockdowns?
And avoid lockdown, yes.
Wenn wir Masken tragen, können wir bis zum Jahresende 100.000 Leben retten und einen Lockdown verhindern, sagte Biden.
In der Welt von Donald Trump ist die Pandemie schon so gut wie Geschichte.
It's rounding the corner and we have the vaccines coming and we have the therapies coming.
Wir sind fast über den Berg, der Impfstoff kommt, die Therapien kommen, sagte der Präsident. Er selbst fühle sich nach seiner Erkrankung wieder prächtig, nur ob er am Tag der Fernsehdebatte mit Joe Biden getestet worden sei, daran konnte er sich partout nicht mehr erinnern.
Joe Biden holte beim Thema Corona zum vernichtenden Schlag gegen den amtierenden Präsidenten aus. Zwar wollte er sich nicht auf eine nationale Impfpflicht festlegen, aber beim Managen einer Pandemie sollte es einen nationalen Standard geben, ereiferte er sich.
There should be a national standard. Remember what the president said to the governors. Well, they're on their own. That's not my responsibility. The governors can do what they need to do. It is a presidential responsibility to lead.
Wir erinnern uns, er hat alles den Gouverneuren überlassen. Aber ein Präsident hat die Verantwortung zu führen.
Eine Überraschung gab es dann doch. Auf seine Finanzen angesprochen, gab Trump zu, dass er tatsächlich rund 400 Millionen Dollar Schulden hat, wie die New York Times berichtet hatte.
It's a tiny percentage of my net worth.
Aber das sei nur ein winziger Prozentsatz seines Vermögens, so der Präsident. Seine Steuererklärung will er aber weiterhin nicht veröffentlichen.
Ganz im Gegensatz zum letzten TV-Duell, das wegen Trumps fortwährender Unterbrechungen absolut chaotisch ablief, bekam Joe Biden diesmal jede Menge Redezeit. Er gab detailliert Auskunft zur Strafjustiz, Umweltschutz, Krankenversicherung bis hin zur sozialen Ungerechtigkeit und machte nochmal klar, was er von der Ernennung der neuen Richterin für den Supreme Court Amy Coney Barrett hielt.
But I believe it's inconsistent when overwhelmed millions of people already voted to put someone on the court. I think it should have been held until the next this election is over.
Es ist widersprüchlich, jemanden für das oberste Gericht zu ernennen, während Millionen Menschen schon wählen. Es sollte aufgeschoben werden, bis die Wahl vorbei ist.
Christian Hacke ist emeritierter Politikwissenschaftler am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn. Guten Abend, Herr Hacke.
Seien Sie gegrüßt.
Es gab ja in der Geschichte der USA schon mehrere, insbesondere republikanische Politiker, die aufgefallen sind durch rechtsnationale Auffassungen. Barry Goldwater, George Wallace, die McCarthy-Ära, an die man da denkt. Ist Trump die 21. Jahrhundert-Variante dieses Phänomens oder hat das eine neue Qualität?
Also er ist beides. Er ist auf der einen Seite natürlich uramerikanisch, wenn Sie so wollen. Das heißt also in dem Sinne konservativ, Stopp aller Emanzipationsbewegungen, den Liberalismus zu diskreditieren, dann auch einen gewissen Rassismus mit einem Lächeln zu vertreten, das kannten wir schon bei Präsident von Richard Nixon, dann natürlich die Betonung Business of America is Business, das heißt also der Dealmaker, der Unternehmer als Vorbild, also die Verbindung und nicht immer nur glückliche Verbindung zwischen Religion und Rassismus, das sind alles uramerikanische Phänomene, aber er ist, wie ich denke, auch was Neues. Er ist unamerikanisch unter dem Gesichtspunkt, dass er wie kein anderer vor ihm eigentlich auch semi-autoritäre Tendenzen personifiziert, sowohl im Stil wie auch im Inhalt. Stichwort Lügenpresse, die Demokraten als Steigbügelhalter für Sozialismus. Also sein schlechtes Vorbild als Präsident ist, glaube ich, ohne Beispiel in der Geschichte und natürlich auch ein schlimmes Beispiel, wenn Sie es nehmen, gerade auch für die jüngere Generation, die seine Lügen, und die Lügen sind nicht Ausrutscher, sondern sie sind System, um den anderen zu erniedrigen. Also das hat es in dieser Form noch nie gegeben, dass ein Mann versucht, das System, das Regierungssystem, das System der Checks and Balances, was aufgebaut ist, auch auf gegenseitigem Vertrauen und Toleranz, so aus den Angeln zu heben.
Über das systematische Lügen, über auch das Bedienen von Verschwörungsmythen werden wir im Verlaufe dieser Sendung noch konkret sprechen. Schauen wir mal auf den Kontrahenten, auf Biden. Der ist in vielerlei, vielleicht in jeglicher Hinsicht das krasse Gegenteil von Trump. Das werden ihm jetzt viele per se als größte Stärke zuschreiben. Aber man könnte auch sagen, irgendwie ist der ziemlich langweilig, ohne echtes Charisma, zu gezügelt. Ist diese Form, Trump da so mit Empathie und Diplomatie zu begegnen, überhaupt die richtige?
Das weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist Biden ein wichtiges Bindeglied aus der Sicht der Republikaner und aus Sicht von Donald Trump des Scheiterns des klassischen Liberalismus der Demokraten. Schauen Sie, es gibt zwei große Persönlichkeiten in der Geschichte des 20. Jahrhunderts für den Liberalismus. Das ist Woodrow Wilson mit seiner Idee Make the World Safe for Democracy. Nach, sagen wir mal, 20 Jahren gescheiterten humanitären Interventionen und einer völligen Überdehnung der Kräfte ist also nun das, was wir hier erleben in Amerika, die Abkehr von dieser Idee der Make the World Safe for Democracy, das ist keine Verheißung mehr, sondern wir haben natürlich die Tendenz zu Protektionismus, zu Isolationismus und die Abkehr von der Weltpolitik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gesehen werden muss. Wenn man Biden nimmt, nämlich Biden steht natürlich auch für eine liberale Politik des internationalen Engagements, nicht ohne ziemlich starke antirussische Tendenzen, aber eben er hat auch
die ja gut ins Bild passen der vergangenen Jahrzehnte der Außenpolitik.
Er hat auch den Irakkrieg befürwortet. Also er steht für einen Liberalismus, der ja sozusagen als Auslöser diente, wegen seines Scheiterns, warum Donald Trump gewählt wurde. Und nun ist natürlich die Verbindung die, dass die Republikaner versuchen, Biden festzunageln als Beispiel für dieses frühe Scheitern. Und irgendwo ist er, sagen wir mal, auch nie besonders originär und originell gewesen in der Themensetzung des Liberalismus. Er ist ein All-American Boy und er bediente vor allem etwas, was in Amerika besonders beliebt ist, nämlich beliebt zu sein. Das ist eine Form, die wichtig ist im amerikanischen Leben. Aber er hat, dürfen wir nicht vergessen, sich schon zweimal vergeblich beworben um die Präsidentschaftskandidatur oder um die Präsidentschaft, ist zweimal gescheitert. Das ist jetzt der dritte Anlauf. Er ist sehr alt. Also es kommt umso mehr auch darauf an, was in seinem Umfeld passiert, beziehungsweise auch der Blick auf die Vizepräsidentschaftskandidatin ist wichtig.
Denn in der Tat, er steht, das haben Sie gerade beschrieben, wie wenige andere für ein Establishment, gegen das Trump ja auch schon in seinem ersten Wahlkampf zu Felde zog. Ja. Höre ich daraus, es hätte aus Ihrer Sicht vielleicht doch jemand vom Stile Kamala Harris sein müssen, der vielleicht Trump da eher die Stirn hätte bieten können?
Also Kamala Harris, eine eindrucksvolle Frau, das muss man wirklich sagen. Und sie hat auch dem Vizepräsidenten Pence Paroli geboten. Und sie ist eine erstklassige Demokratin, da gibt's gar nichts. Aber die Frage ist, ob sie sozusagen Biden mehr Stimmen bringt. Und er muss die Stimmen holen aus dem weißen Lager liberal-konservativ. Und da, glaube ich, wäre unter Umständen die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, vielleicht eine zu kräftigere, sagen wir mal, Vizepräsidentschaftskandidatin gewesen, die erstmal in das weiße konservative Lager stärker reingeht und gleichzeitig natürlich auch Haare auf den Zähnen hat. Die hat also Donald Trump in die Schranken gewiesen und seine Anhänger, als die sozusagen mit ihren Hakenkreuzfahnen, hätte ich beinahe gesagt, aber Symbolen, versuchten sie aus dem Rathaus zu drängen. Also die Frau hat Schneid und ich hätte mir gewünscht, Biden hätte sie genommen. Sie wäre noch stärker gewesen als Kamala Harris.
Und da kommen wir nämlich auf genau die extremistischen Züge dieses Wahlkampfes, aber auch der gesellschaftlichen Situation in den USA. Herr Hacke, das war unser Blick auf den Wahlkampf in den USA, aber was macht das eigentlich mit uns hierzulande, mit Deutschland und Europa? Diese Fragen werde ich Ihnen noch stellen, allerdings zum Ende dieser Sendung. Bis hierhin vielen Dank. Denn bevor wir uns sprichwörtlich an die eigene Nase packen, müssen wir wohl noch etwas mehr erfahren über das, was da in den USA passiert. Denn es geht wohl weit darüber hinaus, dass ein exaltierter Präsident verbal über die Stränge schlägt. Und dazu tauchen wir zunächst mal ein in ein Amerika der Eskalation. Erzählt an einem Freak, einem Aussätzigen, der sich und seine Freiheit in Gefahr sieht und damit sich und seine Freiheit in Gefahr bringt. T.C. Boyle schrieb über ihn in seinem Roman Hart auf Hart.
Gehst du wieder in den Wald? Dabei kannte sie die Antwort und hütete sich, allzu neugierig zu sein. Er hatte da draußen irgendwas, einen Bunker, eine Festung. Nach dem wenigen, was er erzählt hatte, könnte es auch ein Baumhaus sein, mit dem er sich den ganzen Tag beschäftigte. Oder vielleicht wanderte er auch einfach herum. Vielleicht war es das. Aber was immer es war, es hielt ihn in Form. Er gab keine Antwort, nickte nicht mal. Er setzte den Rucksack auf, nahm das Gewehr und hängte es sich über die Schulter. Sie bemerkte, dass er das Messer aus dem Big Five am Gürtel trug. Und seine Feldflasche hatte er natürlich auch dabei. Sie hing am Rucksack. Und ob sie 151 oder Wasser enthielt, wusste Sarah nicht. Seine Stiefel glänzten. Er putzte sie jeden Abend. Das Zischen des Lappens, mit dem er sie polierte, war immer das Letzte, was sie hörte, bevor er ins Bett kam. Im ersten Morgenlicht schien alles an ihm zu schimmern, von den Stiefeln bis zum Lauf des Gewehrs. Für sie sahen alle Gewehre gleich aus. Waffen interessierten sie nicht. Aber das hier war so ein Armeeding mit Magazin. »Was machst du mit dem Gewehr?«, fragte sie ihn. »Gehst du auf die Jagd?« Und dann versuchte sie, es wie einen Scherz klingen zu lassen. Bring mir ein paar Eichhörnchen mit. Mein Eichhörnchenschmortopf ist berühmt.
Haltet euch bereit. Trumps Wahlkampf und der rechte Rand. So heißt diese Sendung heute. Und genau über den wollen wir jetzt sprechen, den rechten Rand. Denn den bedient Trump in seiner Rhetorik. Er selbst behauptet dann zwar gern, das sei ganz anders gemeint gewesen, ein Versprecher oder die Lesart der Fake News. Aber die, die er anspricht, die fühlen sich angesprochen. Thorsten Teichmann berichtet.
Nun reden alle wieder über radikale Gruppen am Rand der amerikanischen Gesellschaft. Und US-Präsident Donald Trump will von nichts gewusst haben. Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind. Ihr müsst mir das sagen, denn ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nur sagen, sie müssen sich zurückhalten und sollen die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen. Im ersten Fernsehduell mit seinem Kontrahenten Joe Biden war Trump aufgefordert worden, Rechtsextremisten zu verurteilen, die für eine Vorherrschaft weißer Amerikaner eintreten. Trump sah sich in die Enge gedrängt und konterte mit einer Gegenfrage. Wie wollt ihr sie nennen? Gebt mir einen Namen. Proud Boys. Haltet euch zurück und haltet euch bereit. Das sei ein Versprecher und kein Aufruf gewesen, verteidigte sich Präsident Trump danach. Die Gruppe hat dagegen den Spruch des Präsidenten sofort in ihr Logo aufgenommen, berichten US-Medien. Die sogenannten Proud Boys sind eine organisierte Gang von Menschen am politischen Rand der amerikanischen Gesellschaft. Die Journalistin Ellie Reeve erklärt im Radiosender NPR, wie schwer es die Gruppe ihren Kritikern macht, sie einzuordnen.
So they are not explicit white supremacists. Instead they say,
sie treten nicht ausdrücklich als Vertreter weißer Vorherrschaft auf. Stattdessen sagen sie, dass sie die westliche Kultur verteidigen wollen. Und wenn man sagt, meint ihr die Kultur der Weißen, dann reagieren sie mit, schau, du bist der Rassist. Denn Schwarze können doch auch Teil der westlichen Kultur sein. Sie bemühen sich sehr stark, ihre Kritiker in die Defensive zu drängen. Das FBI stuft Anhänger der Gruppe als Extremisten ein. Sie seien bekannt für Hass auf Frauen, Muslime und Juden, schreibt die Bürgerrechtsbewegung Southern Poverty Law Center. Mitglieder der Miliz griffen bei Black Lives Matter-Demonstrationen Aktivisten der Antifa an. Bei Konfrontationen in Wisconsin und Oregon kamen Menschen ums Leben. Dass US-Präsident Trump immer wieder zögert, Extremisten am rechten Rand eindeutig zu verurteilen, könnte drei Gründe haben. Sie sind längst Teil seiner Basis. Extremisten haben seit der Tea Party-Bewegung Einfluss in der Republikanischen Partei gewonnen. Trump will einschüchtern. Die Aussicht auf noch mehr Gewalt könnte Amerikaner davon abbringen, wählen zu gehen. Und der US-Präsident beschäftigt mit seinen absichtlichen Zweideutigkeiten den politischen Gegner. Das Entsetzen ist auch dieses Mal entsprechend groß. Trump entgegnet, er habe immer jede Form von so etwas verurteilt. Eindeutiger wird sein Herausforderer Joe Biden.
My message to the Proud Boys and every other white supremacist group is cease and desist.
Ich sage den Proud Boys und jeder anderen Gruppe, die für weiße Vorherrschaft eintritt, hört auf und lasst ab. Das sind nicht wir. So sind wir Amerikaner nicht. Statt Corona, Umwelt und soziale Gerechtigkeit dreht sich alles um Extremisten am Rand der Gesellschaft. Die empfinden dadurch Aufwertung und Anerkennung, Dinge, die sie sich so sehr wünschen.
Again, I think it's important to just look at what they do.
Noch einmal, es ist wichtig zu beobachten, was sie tun. Es gibt viele Proud Boys, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, nach Schlägereien mit Antifaschisten. Nun müsse man abwarten bis zur Wahl, sagt Ellie Reeve, um zu sehen, was tatsächlich passiert.
Das zweifellos, aber vielleicht können wir trotzdem jetzt noch einmal einen konkreten Blick werfen auf diesen rechten Rand, den Trump da mutmaßlich ganz bewusst nicht kennen will, aber doch irgendwie konkret anspricht. Intensiv beobachtet wird das Ganze von der freien Journalistin Annika Brockschmidt. Hallo Frau Brockschmidt.
Hallo.
Schauen wir uns diese skurrile Gruppierung der Proud Boys nochmal an. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, ähnlich wie Trump auch verstricken die sich gern in Zweideutigkeiten. Dabei ist die Gesinnung von denen ganz eindeutig, sagen sie.
Genau, und wir haben ja auch schon im Beitrag gerade gehört, dass Sprecher von Gruppierungen wie den Proud Boys, das gilt auch für andere Gruppen, sich öffentlich gerne vor allem von Rassismus und dem Glauben an weiße Überlegenheit, an White Supremacy distanzieren, vor allem indem sie beispielsweise erwähnen, dass sie auch schwarze Mitglieder hätten. Die ganze Ideologie baut allerdings auf den Gedanken auf, dass die westliche, also implizit die christlich-weiße Kultur von Einwanderern unterwandert werde. Und es finden sich auch Elemente der rassistischen Verschwörungserzählung eines angeblichen, ich spreche jetzt in Anführungsstrichen, weißen Genozids. Also die sind ideologisch schon eindeutig verortbar, aber sie sind eben dadurch besonders, dass sie vor allem sich versuchen, hinter einer, ich sag mal, recht albernen Fassade zu verbergen.
Und sich dabei so uramerikanischen Motiven bedienen. Ne? Also zum Beispiel allein der Name Proud Boys, das lehnt sich ja an ein Lied aus dem Disney-Film Aladdin. Wenn man Teil der Proud Boys werden will, dann wird man von anderen Mitgliedern verprügelt und muss dabei laut 5 Cornflakes-Sorten aufsagen. Disney und Cornflakes, amerikanischer geht's ja kaum. Erleben wir da also nicht irgend so ein total neues, absurdes, skurriles Ausmaß von Extremismus, sondern eigentlich, wie es auch Herr Hacke schon zu Trump gesagt hat, etwas Uramerikanisches?
Ja, also ich denke, dass vor allem rechte Gruppierungen, vor allem in den USA in den letzten Jahren, die sich vor allem online auch bewegen, gemerkt haben, dass man Kritiker sehr schnell rhetorisch in die Enge treiben kann, wenn man ihnen sagt, das war doch alles gar nicht so ernst gemeint, das ist doch sarkastisch oder du hast jetzt den Witz nicht verstanden und wir sind nach einem Aladdin-Song benannt, wir sind doch nur eine Männergruppe und da sollen Männer mal wieder richtig Männer sein dürfen. Und diese ganzen skurrilen, wirkenden popkulturellen Anspielungen, mit denen die Proud Boys spielen und auch ganz bewusst spielen, sind eben genau dazu gedacht, dass sie harmlos wirken, dass sie albern wirken. Und gleichzeitig, ja, wird mit so einer uramerikanischen Ikonografie gespielt. Und da sollte man sich nicht täuschen, das ist durchaus sehr bewusst gemacht.
Dann kommen wir mal von einem, ja, irgendwie albernen Phänomen zum nächsten. Gestern gab es statt der ursprünglich geplanten TV-Debatte ja Einzelinterviews und Trump sollte in seiner Haltung zur Verschwörungsideologie QAnon erklären. Ganz kurz und knapp, nicht minder absurd. Satanistische Pädophile entführen weltweit Kinder, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. So. Trumps Antwort, naja, also das kann ja niemand beweisen, dass das nicht stimmt. Also damit macht sich Trump doch jetzt aber selbst zum Vordenker eigentlich einer jeden Verschwörungsideologie, oder?
Ja, und das ist ja auch durchaus nichts Neues. Also er hat ja schon in der Vergangenheit sich nicht nur von QAnon distanziert, sondern beispielsweise gesagt, ich habe gehört, dass die gegen Pädophilie sind und das ist doch gut und ich habe gehört, die mögen mich. Und ich glaube, da ist es nochmal wichtig zu sagen, dass diese zutiefst antisemitischen Kernelemente von QAnon eben auch gut zu dem Denken von White Supremacists passen. Also der Deep State, der geheime Staat, der alles im Geheimen regelt, gegen den Trump angeblich ankämpfen muss. QAnon hat ja Trump zu seinem Helden erwählt, um Kinder aus den Fängen dieses satanischen Kabals zu retten. Das sind quasi alles Neuauflagen aus dem Jahr 2020 von alten antisemitischen Verschwörungsmythen. Nur dass man jetzt zum Beispiel nicht mehr offen von Juden spricht, sondern dass jetzt als rechter Code von Globalisten gesprochen wird. Gemeint ist aber dasselbe.
Jetzt kann man sagen, Proud Boys, QAnon, ja, irgendwie gefährlicher als nur bunt und skurril und sarkastisch, aber am Ende stehen die vielleicht aktuell nicht stellvertretend für wirklich weite Teile der amerikanischen Wählerschaft. Anders die Gruppe strenggläubiger weißer Christen, allen voran die Evangelikalen. Meinungsforscher gehen davon aus, dass er, also Trump, ohne die Stimmen der Evangelikalen auf jeden Fall die Wahl verlieren wird. Wenn mich nicht alles täuscht, dann geht es bei denen aber nicht nur um strenggläubige Christen, da wäre jetzt Trump vielleicht auch nicht der geeignete Messias, sondern auch da gibt es so Überschneidungen zu Phänomenen wie den Proud Boys oder QAnon, richtig?
Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass eines der großen Missverständnisse, gerade im europäischen Raum, wenn es vor allem um Trumps Charakter und seine Beziehung zu, christlichen Nationalisten, weil es eben nicht nur Evangelikale sind, eines der großen Missverständnisse ist, dass sie ihn nur unterstützen, weil sie beispielsweise durch ihn konservative Richter bekommen oder konservativere Gesetze. Das ist aber nicht nur der Fall, denn sie unterstützen ihn nicht nur deswegen und nicht nur trotz seiner Art, sondern in großen Teilen genau deswegen. Und der Grund dafür liegt in einem in diesem christlichen Nationalismus propagierten Männlichkeitsbild. Also man will keinen sanften Versöhner, wie man ihn jetzt vielleicht aus dem Neuen Testament kennt, sondern man will einen, der mit der Faust auf den Tisch haut, der in großen Anführungsstrichen ein echter Kerl ist. So nach dem Motto, er ist zwar ein Fiesling, aber er ist unser Fiesling und er kämpft für uns. Und gerade auch im evangelikalen Denken, das ist ja so sehr apokalyptisch ausgerichtet, finden sich viele Verbindungen zu Verschwörungsdenken. Also auch QAnon ist ja auf einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse ausgerichtet. Und da finden sich ganz viele christlich-nationalistische und auch evangelikale Denkmuster wieder. Und deswegen gibt es da Schnittmengen. Das heißt nicht, dass die alle gleich sind, aber es gibt durchaus Schnittmengen, die durchaus gefährlich sein können. Und auch wenn das, auch wenn die Gruppen wie die Proud Boys und vielleicht sogar QAnon nicht einen Großteil der Amerikaner repräsentieren, ist es doch so, dass das Gewaltpotenzial, was von diesen wenigen Leuten ausgeht, doch sehr hoch ist.
Das sagt Annika Brockschmidt, sie ist Journalistin und Historikerin. Vielen Dank. Und da schließt unser Blick in T.C. Boyles Hard of Heart gut an, wo die Selbstbestimmung und Freiheit des Individuums auf die Spitze getrieben wird. Wir begleiten dort den jungen Adam, dessen einziges Mittel aus einer Spirale aus Angst, Hass und Einsamkeit die Gewalt ist.
Ich nehme das Gewehr mit. Was? Wovon redest du da? Er sah sie noch immer an und auf seinem Gesicht lag jenes halbe Lächeln, das in seinen Mundwinkeln stecken zu bleiben schien, als könnten sie sich nicht ganz heben. »Auf keinen Fall«, sagte sie, »das ist doch verrückt.« Sie hasste Waffen und sie würde es ihm verbieten oder es wenigstens versuchen, denn das war wirklich, wirklich absurd und außerdem eine Einladung zur Katastrophe. Aber als sie 5 Stunden später in mondloser Nacht dem Scheinwerferlicht ihres Wagens hinauf in die Berge folgten, stand sein Gewehr aufrecht zwischen ihnen. Es war nicht im Kofferraum, es lag nicht vor dem Rücksitz flach auf dem Boden. Und um Adams Hals baumelte eine Nachtsichtbrille. Unter den Augen hatte er sich mit Öl oder Creme oder was auch immer 2 Striche auf die Haut gemalt, wie die Footballspieler, die man in der Montagnacht-Zusammenfassung sah, wenn man das Pech hatte, ausgerechnet an diesem Abend durch die Bars zu ziehen. Und er war so aufgedreht, dass er unentwegt davon sprach, was die anstehende Aufgabe war und wie sie sie erledigen würden. Sein Wort, erledigen. Das ist alles bloß Spiel, oder? Das Ding ist doch nicht geladen. Es geht nicht plötzlich los und macht ein Loch ins Dach oder so. Er antwortete nicht. Die Sache war irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Er war ein Junge, der Krieg spielte. Das konnte sie verstehen. Aber dies war kein Spielzeuggewehr.
Haltet euch bereit. Trumps Wahlkampf und der rechte Rand. So heißt unsere Sendung heute. Wir haben eben von Frau Brockschmidt erfahren, welche extremen Ausmaße der rechte Rand in den USA annimmt und wie er mutmaßlich durch Trump an Einfluss gewinnt. Wir haben außerdem erfahren, dass das Ganze auf den ersten Blick recht abenteuerlich wirken mag, aber konkrete Gefahren davon ausgehen können. Öffnen wir also unsere Perspektive etwas und schauen nicht nur auf den viel zitierten rechten Rand, sondern versuchen mal, ein Stimmungsbild zu generieren. Wo steht die amerikanische Gesellschaft? Aber auch da sieht es nicht danach aus, als ginge es bedeutend weniger militant zu, zumindest wenn man auf die Waffenverkäufe der letzten Monate schaut. Arthur Landwehr hat uns bereits im März ein besorgniserregendes Bild gezeichnet. Wir hören noch mal rein.
Bei uns ist alles überfüllt, ununterbrochen, so Chantal Freeman in einem Fernsehinterview. Ihr Geschäft? Vor allem Pistolen und Gewehre, die dazugehörige Munition. Allein gestern habe ich 40, 50 Schusswaffen verkauft, sagt ihr Kollege Ron Seeger.
We sold upwards of 40 to 50 guns yesterday alone.
Sonst sind es 3 bis 4 am Tag. Verkäufer berichten von einer Verzehnfachung des Geschäfts. Jagdgewehre sind Ladenhüter, gefragt dagegen Pistolen, Sportgewehre und halbautomatische Angriffswaffen. Angst vor den Folgen des Coronavirus treibt Amerikaner in die Waffengeschäfte. Angst vor dem, was es mit einer Gesellschaft macht.
I'm thinking breaking into homes when things get desperate as the weeks go on. Especially if they do shut us all down for weeks and weeks and weeks and weeks.
Ich glaube, dass sie in die Häuser einbrechen werden, wenn die Lage verzweifelter wird, wenn das für Wochen so weitergeht, meint Jude, die Bestände für zu Hause auffüllt. Angst vor Plünderungen, vor Überfällen, Banden, wenn es irgendwann nichts mehr zu essen geben sollte.
They're afraid that there's going to be a zombie apocalypse with this.
Die haben Angst, dass daraus eine Zombie-Apokalypse wird, sagt Chantal Freeman. Und macht sich darüber Sorgen, dass so viele ihrer Kunden überhaupt keine Erfahrung mit Waffen haben. Was, wenn die in Panik geraten und dann die Pistole ziehen? Die erste Gruppe, die schon früh begann, sich Schusswaffen zuzulegen, waren nach Aussagen von Verkäufern Amerikaner chinesischer Abstammung. Sie hatten Angst, dass man sie verantwortlich machen würde, wenn das Virus die USA erreicht. Andrew will auch noch schnell eine Pistole, bevor alles weg ist. Er braucht sie für seinen Polterabend, sagt er. Da würde eben ein bisschen geschossen.
I got a bachelor party for myself coming up and I'm pretty sure we're going shooting, so I want to buy before everybody else panic buys it.
Für ihn seien Waffen halt was Normales. Aber das, was da im Laden los sei, das erschreckt ihn dann schon.
What scares me about all of it though, if this is the reaction to something like this, what are we going to do as a people when something actually happens?
Wenn das die Reaktion auf sowas wie dies ist, was werden wir als Gesellschaft tun, wenn wirklich was passiert? Die Leute haben Angst, dass Kriegsrecht ausgerufen wird und man ihnen die Waffen wegnimmt, sagt Chantal Freeman. Und so kaufen sie eben ein paar dazu, horten Munition. Tom Gresham, Moderator der Radioshow Gun Talk, regt sich auf. Anscheinend habe ihm wieder mal keiner zugehört.
For the last 18 years I've been saying, buy a little bit of a time, a box a month.
Seit 18 Jahren sage ich euch, kauft immer wieder ein bisschen, ein Päckchen im Monat.
People are concerned, probably should be, but to panic to go buy guns and ammo and toilet paper, I don't know, but that's for them to decide.
Die Leute sind besorgt, sagt Ladenbesitzer Ron Seeger. Und sie sollten es ja auch sein. Aber ob das die richtige Reaktion ist, sich mit Waffen und Toilettenpapier einzudecken, das stelle er denn doch in Frage. Und dann wieder, jeder müsse halt selbst entscheiden, was ihm wichtig ist.
Wie gesagt, das war im März. Und weil jeder in den USA dahingehend fast selbst entscheiden kann, sind die Waffenverkäufe weiter gestiegen. Im Juli gab es so viele Anträge auf Führungszeugnisse wie in keinem Monat je zuvor. Christian Lammert ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sein Schwerpunkt ist Nordamerika. Guten Abend, Herr Lammert.
Guten Abend, Herr Alf.
Was ist da los mit den Amerikanern? Ist das alles die normale Härte und auch ohne Trump hätte die Bevölkerung gegen Corona und Zombies aufgerüstet?
Ja, vielleicht nicht in der Art und Weise, aber vieles, was wir jetzt hier vielleicht zur Kenntlichkeit verzerrt sehen, ist ja wirklich nichts Neues. Also dieser paranoide Charakter, darüber haben schon Historiker in den 50er Jahren geschrieben, Verschwörungstheorien sind immer schon populär gewesen, Area 51, Kennedy-Ermordung bis 9/11, dass hier eine Verschwörung ist. Also das gab es immer schon in den USA und wird momentan natürlich noch ein bisschen angeheizt durch diese Administration, weil Trump ganz gut erkannt hat, dass er eine bestimmte Wählerbasis gut mobilisieren kann. Wenn er mit diesen Ängsten, mit diesem paranoiden Charakter, der in der Gesellschaft vorhanden ist, wenn er das mobilisiert, anstachelt, die Leute gegeneinander aufwiegelt und das führt dann zu den Konsequenzen, die wir jetzt sehen, dass bewaffnete Milizen sich selbstbewusst in den Straßen zeigen und dass die Leute massenweise Waffen kaufen, was sie zum Beispiel aber auch gemacht haben, als Obama Präsident geworden ist, weil dann die Amerikaner dachten, jetzt werden die Waffengesetze reformiert und wir dürfen nicht mehr, deswegen kaufen wir nochmal. Also vieles ist schon immer da gewesen in der amerikanischen Gesellschaft und wir sehen es jetzt vielleicht nur verzerrt.
Und das passiert ja gerade wieder. Trump warnt ja erneut davor, dass wenn Biden an die Macht kommen sollte, genau das wieder passieren könnte. Jetzt mal unabhängig von Trumps Beitrag dazu. Am Ende ist es vielleicht auch, wie Sie beschreiben, ein Henne-Ei-Problem. Was war da jetzt zuerst da? Von außen betrachtet erleben wir doch da aber zunehmend ein militantes Verhalten der Zivilbevölkerung. Oder täuscht das?
Also wir sehen jetzt an den Rändern viele Gruppierungen, die selbstbewusster geworden sind. Die Milizen gab es immer schon, aber sie haben jetzt eine Legitimation von Trump bekommen und sie trauen sich jetzt offener auf der Straße aufzutreten. Und wir sehen natürlich eine amerikanische Gesellschaft, die in vielen Krisen gleichzeitig steckt. Eine Integrationskrise, in der strukturelle Rassismus diskutiert wird, eine Gesundheitskrise, eine ökonomische Krise. Und die Spaltung der Gesellschaft, die ist natürlich da und die ist in den letzten 30 Jahren stärker geworden, die parteipolitische und ideologische Polarisierung. Wir sehen so ein bisschen, dass die ideologische Mitte verschwindet. Die gemäßigten Wähler, die so wichtig sind für die Demokratie, aber auch für die Idee von Amerika, dieses American Dream, eine Mittelklasse-Gesellschaft, die ein eigenes Haus besitzt und einen schönen weißen Gartenzaun hat. Das löst sich ein bisschen auf, auch aufgrund von demografischen demografischen Entwicklung, auch aufgrund der Globalisierung. Und Leute haben Angst und sind jetzt anfälliger für eine bestimmte Mobilisierung. Aber insgesamt glaube ich, was wir momentan sehen, ist auch so ein bisschen medial und durch den Wahlkampf eben extrem verzerrt. Wir haben immer noch eigentlich eine breite Schicht in der Gesellschaft, die an einem friedlichen Miteinander interessiert ist und sich auch entsetzt abwendet von dem, was da an Rhetorik momentan geboten wird.
Und ist dieser Teil dieser Gesellschaft, ist der gelähmt von diesen Rändern, diesen erstarkenden und diesen lautstarken Rändern? Oder haben Sie den Eindruck, es könnte, jetzt einfach mal Trump außen vor gelassen, es könnte theoretisch in den nächsten Jahren dazu kommen, dass diese Mitte, diese gemäßigte mit den weißen Zäunen auch wieder ein wenig dominanter wird in der Wahrnehmung?
Ich weiß nicht, ob die amerikanische Gesellschaft wieder zu diesem American Dream Ideal oder auch diesem verzerrten Ideal zurückkommen wird oder auch sollte. Die gesellschaftliche Entwicklung geht natürlich weiter. Ich glaube auch nicht, dass jetzt eine Biden-Administration in der Lage sein wird, in zwei Jahren all diese tiefen Konflikte in der Gesellschaft und auch diesen demografischen Wandel sofort wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist jetzt 30, 40 Jahre hat sich das herausgebildet und da muss hart dran gearbeitet werden und da muss vor allem auch in der politischen Elite dran gearbeitet werden, dass man wieder Signale aussendet, dass man miteinander mehr erreichen kann. Das hört sich jetzt so ein bisschen naiv an, aber das sind die Schritte und das ist ja auch das, was Biden momentan versucht. Er ist ja so ein Gegenentwurf zu diesem spalterischen Trump, der nur versucht, auf Grundlage dieser Polarisierung seine eigene Basis zu mobilisieren. Also das dauert, da müssen viele Reformen umgesetzt werden. Das hat was mit Geld in der Politik zu tun. Das hat was mit der Unzufriedenheit der Gesellschaft insgesamt mit den politischen Eliten zu tun. Da muss viel Arbeit geleistet werden, um das Vertrauen wiederherzustellen. Gucken Sie sich die Einkommens- und Wohlstandsungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft an. Das ist so extrem geworden, dass viele Politikwissenschaftler schon von einer Plutokratie sprechen. Da müssen viele Reformen umgesetzt werden. Und wenn die Leute sehen, dass das passiert, dann sind sie auch bereit, wieder in die politischen Eliten und Prozesse zu glauben und dann werden wir eine Mäßigung sehen.
Und zumindest beobachtet man ja zurzeit eine Rekordwahlbeteiligung, danach sieht es jedenfalls aus, das war auch 2018 bei den Midterm-Wahlen schon so. Ist das also etwas, was wir vielleicht am Ende Trump zugutehalten müssen, dass er vielleicht unabsichtlich die amerikanische Gesellschaft politisiert, animiert?
Ja, er politisiert natürlich auf eine falsche Art und Weise, aber wenn das dazu führt, dass Leute realisieren, dass Politik und Demokratie nicht Selbstverständliches sind, was man zu Hause auf der Couch mit dem Handy in der Hand einfach als Beobachter ertragen kann, sondern dass das eben auch Engagement heißt, dass man Demokratie jeden Tag auch erhalten und erkämpfen muss, dann ist das ein positives Zeichen, was sich hier in den USA zeigt. Das haben wir auch bei den Zwischenwahlen 2018 schon gesehen, wo Rekordwahlbeteiligung war und die Demokraten auch sehr viele junge Wähler wieder an die Wahlurnen bringen können. Das hat alles in den Jahren davor nicht funktioniert und ist auch ein Teil dieser Krise, die wir jetzt in den USA sehen.
Das sagt Christian Lammert über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft. Danke sehr. Wenn man ein eher deprimiertes Bild des Zustands dieser Gesellschaft zeichnen möchte, dann mag T.C. Boyles Hart auf Hart die fiktionale Blaupause dessen sein, was wir da noch an vielen Stellen erleben. Wenn aus Krisen, Protektionismus und Bewaffnung eine Katastrophe entsteht, wenn es einfach alles immer schlimmer wird.
Einen neuen Bunker. Er brauchte einen neuen Bunker. Eine Rückzugsposition. Einen Ort, wo er sich verkriechen konnte, wenn es hart auf hart ging. Das sah jeder Trottel. Also nahm er eine Schaufel und die Handsäge aus dem Pfadfinderlager am Noyo und machte sich querfeldein auf den Weg zu einer Stelle 10 Kilometer nördlich, sehr sicher. Erhöht gelegen, mit einem kleinen Teich, gespeist von einer Quelle. Vielleicht döste er ein bisschen ein. Es spielte eigentlich keine Rolle, denn er träumte, wenn er schlief, und er träumte, wenn er wach war. Und wenn sich die beiden Träume miteinander verwoben, dann sollte es eben so sein. Was ihn aus dem einen Traum hinaus und in den anderen hineinschreckte, war ein Geräusch. Das dumpfe, pneumatische Geräusch einer zuschlagenden Wagentür. Aber wie konnte das sein? Wie konnte hier draußen ein Wagen sein? Es sei denn, er hatte die Gegend nicht gut genug ausgekundschaftet, weil er nämlich überhaupt kein Soldat oder Waldläufer war, sondern bloß einer von diesen verweichlichten, verschlafenen, verfetteten Jüngelchen mit ihren Chipstüten, die damals seine Kumpel gewesen waren, als er noch World of Warcraft und Grand Theft Auto gespielt hatte. Waldläufer brauchten keine Videospiele. Waldläufer erledigten ihre Feinde nicht per Fernsteuerung. Wer wollte denn schon vernetzt sein? Lautlos griff er zum Gewehr, richtete sich auf und lauschte kniend, um festzustellen, woher die Bedrohung kam. Das Gewehr hatte einen Pistolengriff, den er mit schwarzem Isolierband umwickelt hatte, weil es sich besser anfühlte. Die Gewissheit, dass die Waffe in seiner Hand war, dass sie mit seiner Haut verschmolz und er den Finger leicht um den Abzug krümmen und Schüsse oder Salven abfeuern konnte. 30 Patronen pro Magazin und 2 weitere Magazine hatte er im Rucksack. Außerdem 208 stumpfsilbrige Wolf 7,62er Patronen. Zur Not konnte er es mit einer ganzen Armee aufnehmen. Und das würde er auch. Sie sollten nur kommen.
Wir haben am Anfang dieser Sendung bereits mit ihm gesprochen, sind seither bestenfalls etwas schlauer und nutzen das und fragen nochmal nach bei Professor Christian Hacke. Hallo nochmal.
Seien Sie gegrüßt.
Herr Hacke, es ist uns wohl nicht gelungen, ein gänzlich optimistisches Bild der aktuellen Entwicklung in den USA zu vermitteln. Meine Hoffnung wäre, nun wenigstens so konstruktiv wie möglich mit dieser Situation umzugehen. Also schauen wir mal auf uns hierzulande, die wir lange von einem historischen transatlantischen Bündnis profitiert haben. 4 Jahre Trump haben wir hinter uns. Wie steht es um dieses Bündnis heute?
Ja, ich kann Ihnen leider für diese Sendung nicht viel Optimismus einhauchen, muss ich offen gestanden sagen. Ich glaube, dass gerade wenn Sie auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen kommen, wir uns mal ans eigene Portepee fassen müssen, ob wir Donald Trump vom Anfang an realistisch eingeschätzt haben und auch klug mit ihm umgegangen sind. Ich würde das bezweifeln. Er hatte sicherlich recht, indem er den Deutschen vorgeworfen hat, dass sie gerade in der sicherheitspolitischen Ausrichtung einiges nachzuholen haben. Das geht ja nicht nur um die 2%, die wir im Rahmen der NATO eigentlich mal erfüllen müssten, was wir seit vielen Jahren nicht tun. Das ging bei uns ins eine Ohr rein und dann bei den Regierenden auch im anderen Ohr gleich wieder raus. Und wir haben gedacht, das bleibt so. Und Trump war der Erste, der wirklich gesagt hat, Leute, so geht das nicht weiter. Und auf den Tisch geklopft hat. Und da sind wir, glaube ich, immer noch nicht richtig wach geworden. Denn wenn wir sicherheitspolitisch einiges mehr getan hätten, hätten wir einen Kritikpunkt von ihm aus dem Wege geräumt und damit uns auch besser aufgestellt. Ganz davon mal abgesehen, dass die Bundeswehr sowieso in einem trostlosen Zustand ist. Also hier war einiges zu tun. Zweitens, wir haben es auch versäumt in Situationen, wo die Amerikaner, Stichwort Corona-Krise, in einer ganz schwierigen Situation war. Nun will ich jetzt nicht übertreiben und sagen, wir hätten das alles drehen können. Aber als gerade im Anfang der Phase, als die USA da niederlagen und wirklich ein Corona-Sturm über die Ostküste und gerade über New York hinwegfegte und das wirklich eine schlimme Sache war, warum waren wir nicht in der Lage durch kluge Gesten, ich hätte beinahe gesagt, mit einem Jumbo-Jet voll mit Anti-Corona-Mitteln und was alles, Masken und Ähnlichem möglich, nach Amerika aufzubrechen. Ein Verteidigungsminister Volker Rühe hätte vielleicht sowas gemacht. Ein Außenminister Genscher, dem wäre eine Geste eingefallen. Also kurz und klein, ich will nur sagen, wir hätten auch im Stil auch der Regierung Trump in solchen Situationen, den Amerikanern hier, auch entgegenkommen können. Also hier ist etwas passiert, das was fundamental ist. Wir sind vom Lieblingsverbündeten der vergangenen Jahrzehnte der Amerikaner nun zum Hauptfeind von Donald Trump innerhalb des Bündnisses geraten. Nicht wir allein, aber wir auch an herausragender Stelle, und das ist schon sehr bemerkenswert. Und das können wir nicht alles nur ihm anhängen.
Und vielleicht fühlen sich viele auch damit wohl in eben einer manifestierten Antithese zu dieser Person, die ja nun wirklich...
Ich glaube, da haben Sie völlig recht, dass wir neigen dann natürlich, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Donald Trump ist natürlich eine Idealfigur, damit der ganze Anti-Amerikanismus hier von der Leine kommt. Und zwar quer durch die Gesellschaft, nicht nur auf dem linken Spektrum. Und führende Politiker haben sich, wie ich finde, dekouvriert in den vergangenen 4 Jahren mit ihren moralisch überhöhten und arroganten Äußerungen über Donald Trump. Da
damit kommt man politisch nicht voran, ja, sondern die Kunst der Diplomatie besteht darin, auch mit einem unangenehmen Partner und schwierigen Partner auszukommen und ihn für sich einzunehmen. Ich glaube, das haben wir weitgehend versäumt, aber man muss hier schon positiv sagen. Also ich hätte beinahe gesagt, sie war die westliche Freiheitsstatue in diesen 4 Jahren aus amerikanischer Sicht. Also unsere Bundeskanzlerin, die hat schon mit großem Geschick und Klugheit ist sie mit ihm umgegangen. Das muss man zur Ehrenrettung der deutschen Politik sagen.
Wenn wir mal so positiv gestimmt weitermachen wollen, könnte man ja auch sagen, vielleicht wirkt Trump tatsächlich als Antithese und vereint auch ein Europa, bestärkt es vielleicht Kräfte hierzulande, sowas wie ein European Way of Life nun nach außen zu strahlen, jetzt wo der American Way of Life zumindest kritisch zu betrachten ist.
Also ich gebe Ihnen recht, dass das zivilisatorische Vorbild USA nicht alleine durch Donald Trump, sondern durch das Versagen vorher der liberalen Eliten, wie wir am Anfang gesprochen haben, Stichwort humanitäre Intervention, völlige Überdehnung der westlichen Kräfte und gleichzeitig natürlich müssen wir Verantwortung übernehmen für den furchtbaren Zustand, den wir mitverschuldet haben im Nahen und Mittleren Osten und auch von uns mitverschuldet, die Flüchtlingsströme, die jetzt zu uns kommen. Das ist alles hausgemacht. Also schon vor Donald Trump ist die westliche zivilisatorische Attraktivität schon ziemlich im Dutt gewesen. Er hat das jetzt beschleunigt und das ist in der Tat nun für viele vom zivilisatorischen Vorbild generell zu sprechen, ist eine Sache. Die andere Sache ist, ob wir uns politisch, das steckt ja dahinter, was Sie gefragt haben, ob Europa sich politisch autarker positionieren soll. Also ich sage mal stichwortartig, wollen wir ein europäisches oder bleiben wir bei einem atlantischen Europa? Ich sage mal, die alte transatlantische Allianz, so ist tot. Da gibt es keinen Weg zurück. Sie muss neu erfunden werden. Aber es geht nur mit einem atlantisch nach wie vor verankerten Europa. Und ich würde allen Versuchungen, ein europäisches Europa, speziell sicherheitspolitisch, das Wort zu reden, würde ich also mit ganz großem Fragezeichen versehen, weil ich das für den falschen Weg erachte.
Das bringt mich zu meiner letzten Frage, Herr Hacke. Zum Schluss würde ich nämlich gerne mit Ihnen mal in die Glaskugel schauen. Wir katapultieren uns in den Januar 2021. Der neue Präsident wird vereidigt. Es ist Joe Biden. Trump hat ohne Aufstände das Amt geräumt. Was wird dennoch aus der Ära Trump bleiben und woran werden wir das merken?
Sie sind ein großer Optimist. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich hätte erstmal meine großen Zweifel. Ich befürchte und ich wünschte, ich hätte Unrecht, dass Donald Trump nach wie vor große Chancen hat, ins Weiße Haus zu ziehen. Aber nehmen wir mal den günstigen Fall an, Biden würde es. Wir würden das alle begrüßen, denn im Stil würden wir alle durchatmen und sagen, endlich ein berechenbarer Präsident, selbst wenn er sehr alt ist, selbst wenn er also nicht so unbedingt für Erneuerung steht, aber es kommt Ruhe in das Land und er wird erstmal innenpolitische Prioritäten setzen. Übrigens auch wie Obama, der auch erst sagte, er muss das eigene Land fit machen. In der Außenpolitik müssen wir uns eins klar machen. Die große Politik spielt nicht mehr im transatlantischen Bündnis. Die große Politik und die weltpolitische Verschiebung ist die amerikanisch-chinesische Rivalität. Und auch ein Präsident Biden wird und muss alles tun, auch um innenpolitisch zu überleben. Die ganze Politik, vor allem nach außen, darauf ausrichten, inwieweit er Amerika optimal gegenüber Chinas Aufstieg positionieren kann. Die Amerikaner können den Aufstieg nicht stoppen. Sie können ihn allenfalls verzögern. Aber, und hier kommt der Unterschied zu Trump. Trump hat die Verbündeten und Freunde und Partner missachtet. Biden wäre eine gute Nachricht, weil er weiß, dass eine internationale Vorbildrolle der USA und vor allem auch eine günstige Positionierung, nicht nur wirtschaftlich, sondern insgesamt politisch, gegenüber China, der Unterstützung, vielleicht sogar der Zustimmung der Freunde und der Partner gerade in Europa bedarf. Also hier wäre schon ein fundamentaler Unterschied neben dem stilistischen, dass wir erwarten können, dass Biden mehr auf die Freunde achtet, aber er wird genau wie Trump mehr von den Verbündeten fordern, nicht nur gegenüber China, sondern auch mit Blick auf NATO und andere Bereiche mehr. Und vor allem natürlich kommt Deutschland in schwierige Fahrwasser, denn wir haben natürlich auch noch unsere Sonderbeziehung zu Russland. Und da werden die Demokraten noch schärfer vermutlich als Donald Trump darauf dringen, dass wir uns konfrontativ gegenüber Russland positionieren. Und das sehe ich bei einer Präsidentschaft Biden mit besonderer Sorge.
Vielen Dank für das Gespräch, Christian Hacke. Und das war der Tag für heute, 2,5 Wochen vor dem offiziellen Wahltag in den USA. Und so viel Absurdes und Unglaubliches, was wir heute erfahren haben, so viel mag bis dahin noch passieren. Die Redaktion dieser Sendung wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Dorothea Schuler, Dirk Wagner und ich, David Alf. Diese und weitere Sendungen vom Tag gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören oder Verschicken auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Und wir entlassen Sie heute mit einem kleinen Gesuch, denn mit Herrn Hacke haben wir ja eben das Szenario durchgespielt, was eigentlich passiert, wenn Biden die Wahl gewinnt. Vielleicht sollten wir schon einen Plan entwickeln für den Fall, dass Trump gewinnt. Es wäre wohl nicht genau die Vorstellung einer besseren Diplomatie, für die Herr Hacke gerade plädiert hat, aber lustig wäre es schon, wenn wir, wie es die ZDF-Satire-Sendung Neo Magazin Royal getan hat, Trump in Trump-Manier klar machen, ja, America first, aber dann bitte Germany second.
This is a message from the government of the Federal Republic of Germany.
Dear Mr. President, this is an introduction video about Germany, the best country in Europe. Better than the Netherlands, bad people the Dutch. Everything is orange in the Netherlands, which we totally love because you are orange too. But the Dutch are dangerous. Totally destroyed the hair of Rudy Foller. A total disaster, believe us. German culture is the best culture in the world. We have Kultur Candela, great band, the German Three Doors Down, and we have Pietro Lombardi and Sarah Lombardi. He is a normal person, and she is a bitch. It's true, everyone says so. She is a bitch. This is the Oktoberfest. It's the best beer fest God ever created. There is pee everywhere. You would love it. Just saying, great pee, German beer pee, or as we call it in Germany, Bud Light. America has the KKK. Germany has the FKK. Pussies everywhere. So great. It's like being backstage at a Miss Universe pageant. Germany has a great history. We actually, it's true, have the best history in the world. Great politicians, great leader, so smart, great hair, great suit. Look at his suit. He made Germany great again. The media totally loved him, wrote only nice things about him. Great guy, total winner. His book, a bestseller. It's true. Steve Bannon absolutely loves him. Germany hosted 2 world wars in the last 100 years. They were the best world wars in the world. And we won both of them. Bigly. Anyone who says anything else is fake news. Period. After the war, we totally rebuilt Germany. Just did it. We just built a new Germany on top of the old Germany. Whole new cities. Fantastic. Even more beautiful than before. And we built a great German wall. Just built it. And we made the Russians pay for it. It's true. People were literally dying for the wall. People in Germany love walls. We actually cried when, after 28 years, the wall got torn down by David Hasselhoff, who, by the way, is one of the least overrated actors in the world. It's a fact. And he has a talking car. Absolutely fantastic. And this is Angela Merkel. She is the best woman in Germany. She's great. She has the best smile. Look at that smile, baby. Angela Merkel will like you even more than Melania does. It's true. But please don't try to grab her by the pussy, okay? We don't know what's down there. We totally understand it's going to be America first. But can we just say Germany second? The best wishes from Germany. We have the best wishes in the world.